Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, seid ihr bereit, Wort Gottes, ins Wort Gottes reinzuschauen, in die Bibel hineinzuschauen, schauen, was hat es mit mir zu tun, was in diesem alten Buch drinsteht. Und ich glaube eben sehr, sehr viel. Wir sind in einer Miniserie, wenn man so sagen kann, mit dem Titel, ich muss selber immer schauen, wie finde ich Ruhe? Also es geht um Ruhe, es ist nicht so wichtig, die Formulierung des Titels. Und dieses Buch ist inspiriert von einem Buch, also diese Predigt ist inspiriert von einem Buch, das heißt Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Und da geht es eben ganz viel um, wie kann man rauskommen aus dieser Rastlosigkeit. Wir leben in einer Welt, die sich sehr schnell bewegt. Und es scheint, sie wird immer mehr beschleunigen. Und ich glaube, jeder von euch kennt immer wieder so Momente, wo ihr denkt, boah, es ist viel, Kalender ist so voll und so weiter. Irgendwie die Tage sind so voll. Wie gelingt es mir, zur Ruhe zu kommen, mehr zur Ruhe zu kommen? Und wir haben festgestellt, dass Jesus uns ruft, diese Ruhe, die wir suchen, die wir auch brauchen, bei ihm zu finden. Er spricht Folgendes dir und mir zu. Matthäus 11, kannst du das nachlesen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also das ist einmal das ist so quasi unser Kernstück in dieser Serie. Jesus ruft uns zu sich. Und beim ersten Teil habe ich die Frage gestellt, wir sind bei Teil 3. Erster Teil ging es darum, habe ich überhaupt die Zeit, Jesus zu folgen? Das ist eine ganz komische Frage, aber es ist eine wichtige Frage. Oder bin ich so abgelenkt und so beschäftigt mit allen möglichen Dingen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe, ihm nachzufolgen? Weil Jesus folgen heißt, mehr und mehr so zu leben wie er. Das zu tun, was er von mir möchte und nicht irgendwas. Also das war der erste Teil. Beim zweiten Teil ging es um den Sabbat. Ihr hört es richtig, wirklich, Sabbat. Man beschäftigt sich da oft gar nicht damit. Und Sabbat heißt im Grunde aufhören. Aufhören. Und das ist ganz wichtig, weil wenn du zur Ruhe kommen willst, musst du aufhören mit dem, was du die ganze Zeit tust. Sonst kommst du nicht zur Ruhe. Und ich habe das extrem gut gefunden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe gemerkt, ich möchte da noch viel mehr rein in das Aufhören. Warum? Weil ich in die Ruhe hineinkommen möchte und weil ich überzeugt bin, Gott möchte ich segnen durchs Aufhören. Und wenn wir nicht ins Aufhören reinkommen, kommen wir nicht in die Ruhe rein. Und die Ruhe ist ein Segen. Und Gott möchte dich segnen durchs Aufhören. Und darum ist es mega wichtig. Also ich mache ganz selten Werbung für Predigten, die ich gehalten habe, aber diese Predigt, wenn du sie verpasst hast, bitte hör sie dir an. Teil 2 dieser Serie über den Sabbat. Hör es dir an. Übrigens, wir haben einen YouTube-Kanal, da kann man sich ganz einfach das ansehen. Ausblick heute. Worum geht's heute? Wir haben so quasi im Teil 1 und 2 uns stark damit beschäftigt, Zeit, Faktor Zeit. Habe ich die Zeit, Jesus zu folgen? Zeit, um Zeit, um aufzuhören, darum ging es. Und heute geht es um einen Text aus der Bergpredigt, wo Jesus uns aufzeigt, es hat nicht nur mit Zeit zu tun, sondern auch mit Besitz. Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit hat auch etwas mit dem zu tun, was du hast, was du besitzt. Und das ist sehr, sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und da steigen wir jetzt direkt ein. Wir sind wieder im Matthäus-Evangelium. Allerdings ein Stück weiter vorne, eben bei dieser bekannten Bergpredigt, die heißt so, weil Jesus ist da so quasi auf einer Anhöhe gestanden und hat zu den Leuten gesprochen. Das ist eine längere Predigt, die er da gehalten hat. Und in dieser Predigt hat er auch Folgendes gesagt. Matthäus Kapitel 6, Abvers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also es sind sehr eindrückliche Worte, sehr klare Worte, finde ich. Also Jesus sagt, wir sollen nicht sammeln, und er sagt gleichzeitig, wir sollen sammeln. Und wir wollen uns heute besonders mit dem ersten Teil beschäftigen, nicht sammeln. Nicht sammeln. Denn entscheidend ist, wohin wir sammeln. Sammeln wir Dinge hier oder sammeln wir Dinge auf ein anderes Konto, ein himmlisches Konto sozusagen. Und Jesus warnt ganz stark davor, dass wir eben hier sammeln. Und das Wort, das auch hier im Text steht, sammelt euch keine Schätze oder sammelt euch keine Reichtümer, das ist ein bisschen irreführend, weil die meisten von euch werden jetzt denken, betrifft mich eh nicht. Ich bin ja nicht reich. Oder? Hat sich das jemand von euch gedacht? Betrifft mich eh nicht, was Jesus da sagt. Da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, weil dieses Wort, was eigentlich hinter diesen, diesen Reichtümern steckt, das bedeutet Schatz oder auch Schatzkammer oder auch Vorratskammer. Also es hat stark diesen Aspekt von Sammeln. Also es geht gar nicht so darum, ob das jetzt super wertvoll ist, aber es ist wertvoll für dich. Und weil es wertvoll ist für dich, sammelst du es und häufst es an. Und genau davor warnt Jesus, er sagt, häuft es nicht an. Und das ist auch das Predigt to go, das ich euch für heute mitgeben will. Also wenn du alles vergisst von dieser Predigt, das nimm mit. Häufe nicht an. Predigt to go heißt bei uns in der Kirche, das ist das, was du sagst, wenn jemand fragt am Mittagstisch, worum ging es heute in der Predigt? Dann sagst du, heute ging es um häufe nicht an. Und alle sind ganz beeindruckt, weil du weißt, worum es gegangen ist. Und dieses häufe nicht an ist super wichtig. Wir wollen dem echt auf die Spur gehen heute. Und ich habe eine Frage für euch, die ist persönlich. Und zwar, wer von euch hat heute weniger Dinge als vor 10 Jahren? Überleg mal, gibt es vielleicht ein paar Leute, also ich könnte mir vorstellen, gibt es Leute, die, okay, super, stark. Ich habe übrigens was für die Josefa. mal schauen, ob dann das, die Waage umschlägt. Aber das ist cool, dass du das sagst. Du hast weniger als vor 10 Jahren. Okay, wer von euch hat mehr Dinge als vor 10 Jahren? Okay, viele zeigen auf und machen so, ja, irgendwie erwischt. Es ist eine Kunst, nicht anzuhäufen, oder? Es ist eine Kunst, dass nicht immer mehr wird, was man hat. Und weil dem so ist, gibt es jetzt bei uns in Österreich auch Self-Storage. Kennt ihr das? Habt schon mal gehört davon? Selbstlagern heißt das. Wow, cool. Wie schaut das aus? Gibt es auch in Steyr jetzt seit neuestem Self-Storage, ja? Da kannst du dir Lagerfläche mieten. Da kann man noch ein Bild, das schaut ziemlich schick aus, ja? Ein bisschen wie ein Gefängnis für Dinge. Und du bist mit 31 Euro pro Monat dabei, die nächste Folie. Und da gibt es eine genaue Übersicht, der Karte sogar, und da steht dann, das ist das Kleinste, was wir haben, 0,9 Quadratmeter für coole 31 Euro im Monat, macht im Monat, im Jahr nur ca. 350 Euro für Sachen, die du vielleicht gar nicht mehr brauchst. Krass. Früher hat man es so gemacht, nächste Folie, man hat einfach eine Garage mit. Die ist viel größer und günstiger, aber ich würde das auch nicht empfehlen. Jesus sagt, häuft nicht an. Solche Dinge sind natürlich toll, wenn man Übergang braucht, man ist vielleicht 3 Monate im Ausland, hat keine Wohnung und schiebt es irgendwo da rein. Aber die Problematik beginnt da, wenn das eigentlich so eine Dauerlösung wird, dass man irgendein Zwischenlager schon braucht, weil man einfach so viele Dinge hat, dass man die irgendwo unterbringen muss. Und darum spricht Jesus und sagt, häuft nicht an, liebe Leute. Schauen wir uns diesen übrigens, ihr sagt jetzt, das ist unfair, Tobi, du wohnst in einem Haus, ich weiß, du wohnst in einem Haus. Das stimmt, da hat man automatisch mehr Möglichkeit zu lagern, aber es macht die Sache nicht leichter, sondern schwerer, weil du hast mehr Möglichkeit anzuhäufen. Vers 19, schauen wir uns den nochmal an, da steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Und diese Worte sind sehr zeitlos, denke ich, von Jesus. Weil, muss sich überlegen, Jesus spricht das zu Leuten, die höchstwahrscheinlich voll wenig gehabt haben. Da hat es nicht so viel Reiche gegeben wie heute. Und er sagt trotzdem diese Worte. Und auch du magst vielleicht das Gefühl haben, ich bin nicht wohlhabend, ich bin nicht reich. Aber trotzdem, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, habe ich die Tendenz anzuhäufen. dass es nicht weniger wird in meinem Leben, sondern mehr. Und ich glaube, dem einen oder anderen von euch geht es vielleicht ähnlich. Jetzt kommen wir zu der Warum-Frage. Warum warnt Jesus so davor, dass wir nicht anhäufen sollen? Es geht um unser Herz. Vers 21, da steht Folgendes. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wenn Jesus über das Herz spricht, dann muss man immer auch gut aufpassen, weil dann wissen wir sofort, da geht es jetzt um was Wichtiges. Wenn Jesus vom Herzen spricht, geht es um was Wichtiges. Denn wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann spricht sie davon, dass es nicht nur ein zentrales, super wichtiges Organ ist, wie wir alle wissen, sondern dass es so quasi dein innerstes Zentrum deines Seins ist. Das, wo die eigentlichen Entscheidungen getroffen werden. Das, wo auch erkennbar ist, wo ist meine echte Hingabe, was ist das Wichtigste? Wo ist meine Hingabe? Das ist so quasi, das wird im Herzen angezeigt. Und dann gibt es noch eine zweite Warnung, warum Jesus sagt, häuft es nicht an. Weil es so eine zentrale Sache ist, weil es zeigt, wo unser Herz ist. Aber da ist noch was, und zwar Vers 19, der zweite Teil, den schauen wir nochmal hin. Also wir wissen bereits, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, haben wir verstanden, häufe nicht an. Und dann sagt er noch Folgendes, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Es geht darum, dass wir geschützt und bewahrt werden sollen davor, auf etwas zu setzen, was keinen Bestand hat. Es wird letztendlich vernichtet werden, wenn man eins der Worte ansieht, das heißt Vernichtung. Da bleibt einem einmal nichts mehr übrig. Und die Häuser zum Beispiel damals, die waren nicht sehr einbruchsicher. Das heißt, du konntest mehr oder weniger beliebig als Einbrecher ein Loch in die Wand machen irgendwo, da reinsteigen und dann warst du drin. Voll cool. Und weil die Leute das wussten, haben sie fast immer ihre Besitztümer im Boden vergraben. Quasi zweite Sicherheitsstufe und wahrscheinlich sogar noch drauf geschlafen. Super Sache. Aber das zeigt irgendwo, dass wir, wenn wir etwas besitzen und je mehr es ist, desto größer kann auch diese Angst sein, ich verliere das. Das geht mir kaputt, das geht mir verloren, das wird mir gestohlen und so weiter und so fort. Und Jesus möchte uns davor bewahren. Weil wie unruhig wird man, wenn man viel hat, das man verlieren könnte. Und wir suchen ja was? Ruhe, Frieden, Rastlosigkeit. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Thema häufig nicht an wirklich beschäftigen und auf Jesus hören. Wir können sagen, ja, Jesus, was der alles redet. Aber Jesus ist, er hat bewiesen, er ist Gott. Es ist Gottes Weisheit, die dir angeboten wird hier und jetzt. Nicht von mir, sondern von Jesus. Er sagt, häufe nicht an. Es ist nämlich eine Illusion, dass wir denken, okay, wenn ich mal genug habe, dann bin ich eh sorgenfrei. Weil dann habe ich ja eh genug. Und selbst wenn ich die Hälfte verliere, ist es mir egal. Wirklich? Ich meine, wir sehen es bei den Extrembeispielen, Leuten, die so viel haben, so viel wie ein ganzes Land besitzt teilweise, haben diese Leute. Und was machen sie? Mit allen möglichen Tricks ihr Geld irgendwo investieren und parken, damit es erhalten bleibt. Oder? Und jetzt können wir natürlich mit dem Finger auf sie zeigen, ihr bösen Superreichen. Aber wir sind eigentlich alle ähnlich. Im kleinen Maßstab halt. Wenn wir anhäufen, tun wir genau das Gleiche. Autsch. Was sollen wir tun? Vers 20 haben wir auch schon gehört. Ich springe wieder eben zu diesem Vers, der ist so in der Mitte von den drei. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Also wir sollen Schätze im Himmel sammeln und nicht anhäufen. Aber heute, ich habe schon gesagt, ist der Schwerpunkt auf nicht anhäufen und in 2 Wochen bin ich dann wieder dran mit Predigen. In 2 Wochen wollen wir dann ein bisschen genauer hinschauen, was heißt es, Schätze im Himmel zu sammeln. Aber heute mal diese erste Grundvoraussetzung, um Schätze zu sammeln im Himmel, aufhören anzuhäufen. Um es ein bisschen besser zu verstehen oder eine weitere Grundvoraussetzung zu entdecken, damit wir das nicht tun, schauen wir uns noch die nächsten Verse an. Es gibt noch ein paar Verse, das ist eine längere Passage, wo Jesus über Besitz spricht. Und das ist etwas eigenartig, was er hier sagt, aber ich erkläre es. Da steht, dein Auge, ab Vers 22, bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist oder gut ist, dann gut ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht oder böse, dann steht dein Körper im Finsteren. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Es gab zu Jesu Zeiten eine Redewendung vom bösen Auge und vom guten Auge. Vom dunklen Auge, vom schlechten Auge und vom gesunden und klaren Auge. Und wenn du ein klares Auge hattest, ein gutes Auge hattest, dann bedeutete das, dass du einen klaren Blick hattest für das Wesentliche. Das Wesentliche war letztendlich Gott und Menschen zu lieben. Das heißt, wenn du ein klares, ein gutes Auge hattest, dann sahst du auch die Not anderer und hast quasi gut gesehen und konntest auch Gutes tun und warst großzügig, zum Beispiel mit Armen. Und das böse Auge war genau das Gegenteil. Das stand für Verblendung eigentlich. Du hast die Welt gesehen, aber hast nur gesehen, was so glitzert und glänzt und was dir gefällt und was du willst. Und das böse Auge übersieht sozusagen alles andere, der benachteiligt ist zum Beispiel. Und man gibt nicht, sondern es ist ein Auge des Neides und der Gier. Und ich muss sagen, wir haben da eine kleine Disposition als Österreicher. Wir sind relativ dunkel manchmal in unseren Augen, weil wir zum Beispiel nicht so gern Leuten etwas gönnen. Also Silvia hat mir zum Beispiel erklärt oder erzählt diese Woche, sie hat nichts gewusst von dem, dass ich mich mit dem beschäftige, sie hat gesagt, da war ein Kabarettist und der hat gesagt, er hat genug Geld, er ist sehr populär, hat sich quasi Geld verdient und er kann sich keinen Porsche kaufen, weil die Leute ihn das übel nehmen. Braucht man Porsche, kann man jetzt diskutieren und so weiter, aber das ist so ein bisschen die österreichische Mentalität. Er muss ein Audi fahren, wider Willen, ja? Für einen Job, blöde Geschichte. Aber so sieht man ein bisschen, das ist so, wie wir da jetzt gestrickt sind. Ja? Und diese Voraussetzung, es ist wichtig, dass wir dieses klare Auge haben, für uns mal, wir müssen so sehen, jeder muss selbst für seine Sache auch gerade stehen vor Gott. Aber es ist wichtig als Voraussetzung, dieses klare Auge zu haben, weil es ist letztendlich ein Großzügigkeitsauge. Ja? Also da sind wir auf Großzügigkeit gepolt. Also Schätze im Himmel zu sammeln, beginnt damit, ein großzügiges, ein gutes Auge zu haben und nicht ein Auge, das voller Neid und Gier ist. Und dieses Neid- und Gier-Auge, das ist ein Hinweis, wenn wir anhäufen, dann kann es sein, dass sich unser Auge mehr und mehr verdunkelt. Und da sagt Jesus, passt auf, häuf es nicht an, weil es hat auch Einflüsse auf dich. Weil er hat gesagt, das ist, wo dein Herz ist. Und dann hat er ja gesagt, das Auge und das Herz ist irgendwie verbunden. Das ist so quasi das Äußere und das Innere hängt zusammen. Also Jesus versucht einfach aufzusagen, passt auf die Augen auf, passt aufs Herz auf. Auf beides, passt auf. Kurzen Exkurs zu armen Leuten. Wir hatten übrigens in den letzten paar Wochen immer wieder Besuch nach dem Gottesdienst von einem Bettler. Und der hat dann erzählt, er braucht Geld, relativ hohe Summen, weil er würde Zugticket kaufen für seine Familie, es ist relativ teuer, um nach Ungarn zu fahren und auszureisen sozusagen. Und vor ein paar Wochen haben wir ihm auch was gegeben. Und kurz nachdem er ihm was gegeben hat, kommt die Silvia, die übrigens euch grüßen lässt, die ist in Amstetten und hilft dort aus mit Predigtdienst. Und sie kommt und sagt, ja, aber den habe ich eh schon vor 2 Wochen beim Arzt gehen getroffen und ist da auch aufgefallen, wie toll seine Haare geschnitten sind, die sind jede Woche immer so schön. Und er wohnt angeblich im Zelt. Er konnte mir aber nicht erklären, wo sein Zelt ist. Da versteht er mich dann nicht, wenn ich das frage. Er weiß auch nicht, wo seine Koffer sind. Also irgendwo die Sache, die passt nicht so ganz. Ja. Und ich rate euch ab, ihm Geld zu geben. Also seine Story ist wirklich wahrscheinlich echt an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist eine gute Story, weil du denkst, wenn ich ihm jetzt was gebe, dann ist er weg. Ja? Oder so sind wir Menschen irgendwie gepolt. Und es heißt aber nicht, dass alle Bettler Betrüger sind. Aber es ist auch gut, wenn wir in der Position sind, dass wir sagen, okay, ich kann auch Nein sagen zu Leuten, weil mir die Geschichte einfach überhaupt nicht logisch vorkommt. Oder ich kann auch einfach so Nein sagen, weil ich schon anderen Großzüge gebe, die in Not sind. Und dann kann man auch mit gutem Gewissen auch Nein sagen, weil ich ja woanders investiere und Menschen helfe. Also das ist wichtig. Exkurs Ende. Also Jesus spricht über das gute und das böse Auge und dann setzt ein Schlusspunkt, Vers 24. Er sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, entweder wird er den einen bevorzugen oder den anderen vernachlässigen. Oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Zu Jesu Zeit war es tatsächlich möglich, dass jemand zwei Herren hatte, dass ein Sklave quasi zwei Herren hatte. Das war eher selten, aber kam manchmal vor. Und wenn das vorgekommen ist, dann gab es immer Streitereien, weil es in der Regel so ablief. Der eine Chef sagt, mach das, geh auf dieses Feld. Der andere sagt, geh auf dieses Feld. Was machst du? Geht eigentlich nicht. Ja? Und so kommt dann diese Spannung und eigentlich muss sich dieser Sklave entscheiden, immer das eine zu tun, was der eine sagt, dann hat er zumindest einen, mit dem er gut kann, und der andere, ja, das kann man vergessen. Und genau das sagt Jesus über Gott und den Mammon. Mammon ist das aramäische Wort für Besitz, unsere Reichtum, unsere Schätze. Oder man kann es auch übersetzen mit Geld. Du kannst nicht Gott folgen, du kannst nicht Jesus folgen und gleichzeitig dem Vermögen, dem Geld dienen. Es ist einfach nicht möglich. Und wo wir dienen, zeigt sich, ob wir anhäufen, ob wir Anhäufer sind oder nicht. Das ist schon krass. Also es muss so quasi das Auge okay sein, das Herz muss okay sein, weil es zeigt an, wem wir letztendlich dienen. Und damit sind wir auch schon so von dem, was Jesus sagt, am Schlusspunkt quasi. Und ich möchte mit euch ansehen, wie könnte man das umsetzen, wie kann man das praktisch werden lassen. Wie geht das? Nicht anhäufen. Häufe nicht an, ist dieses Predigt to go. Und was hat es überhaupt mit uns zu tun? Also ich glaube, es hat eben viel mit uns zu tun. Wir haben ja diese Umfrage gemacht am Anfang und viele von euch haben gesagt, ja, ich habe einfach mehr Krempel als vor 10 Jahren. Und ich sehe mich da total mit euch. Ist natürlich auch nicht einfacher mit Kindern. Da wird automatisch, also Julia, Matthias. Aber es geht, ich glaube, dass, mein Gott sieht das, ja. Also wenn ein Kind mehr da ist, dann braucht man Kindergewand, ja. Und ist klar. Aber trotzdem, etwas, was wir tun können, ist, daran zu arbeiten, einen Lebensstil zu kultivieren, den man sagen kann, den man nennen kann, einen einfachen Lebensstil zu kultivieren. Was bedeutet, einen einfachen Lebensstil zu haben? Das bedeutet nicht, dass man in Armut lebt oder aus Mangel lebt, sondern es bedeutet, dass man mit weniger lebt. Weniger als das, was möglich ist und mehr das, was nötig ist. Weil möglich ist ja viel. Und das ist so, unsere ganze Gesellschaft ist getrimmt. Alle werden höchst nervös, wenn nicht alles immer wächst, oder? Die Wirtschaft, alles muss immer wachsen, alles muss immer größer werden. Und dann kriegen wir total die Krise, wenn nicht alles wächst ohne Ende. Und das ist halt das, wie wir quasi gepolt sind. Und dann zu sagen, ich möchte aber bewusst einen Deckel setzen, damit ich nicht ständig anhäufe und es immer mehr wird. Weniger ist mehr, sagt Jesus letztendlich mit seinen Worten. Häuft es nicht an. Weniger ist mehr, weil ich möchte Raum schaffen, dass Gott in meinem Leben auch Raum hat, dass ich Zeit habe, damit er mich führen kann und leiten kann, damit ich seine Wege gehe. Und wenn ich aber total vollgepflastert bin mit Dingen und voll bin mit Terminen, wird es immer schwieriger. 4 praktische Dinge habe ich euch mitgebracht. Und zwar das erste ist super wichtig. Letztes Mal ist mir um Zeit gegangen, jetzt ging es um Dinge, aber da ist ein Zusammenhang. Erkenne den Zusammenhang von Dingen und Zeit. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht aus dem Buch, das einfach das super auf den Punkt bringt. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Mark Comer schreibt, jeder einzelne Gegenstand, den du kaufst, kostet dich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Das ist uns manchmal nicht bewusst. Stell dir vor, du kaufst das Motorrad, von dem du schon immer geträumt hast. Großartig. Ich bin früher auch Motorrad gefahren. Ich vermisse es. Genieße es und pass auf, dass du nicht stirbst. Aber sorg dafür, dass du richtig rechnest, bevor du auf den gepunkteten Linie unterschreibst. Mach die ganze Rechnung. Ein Motorrad zu besitzen kostet viel mehr als nur die monatliche Rate von 250 Euro, die du dir eigentlich nicht leisten kannst. Es kostet dich Zeit. Du musst mehr Stunden in deinem Job arbeiten, um die Maschine zu bezahlen. Du musst schneller durch den Tag kommen, um alles zu schaffen. Du musst die Maschine pflegen und sie warten. Wenn sie kaputt geht, musst du sie reparieren. Und natürlich musst du das Teil auch fahren. Das alles kostet eine Menge Zeit. Vielleicht bist du gerade in einer Lebensphase, in der du viel Zeit hast und du beschließt, dass Motorradfahren eine lebensfördernde Aktivität für deine Seele ist. Prima. Ich bin nicht im Entferntesten dagegen. Ich kann mich vage an eine ähnliche Zeit erinnern, bevor wir Kinder hatten. Aber wenn du deine Kosten-Nutzen-Analyse durchführst, musst du einkalkulieren, dass du für diese Erfahrung nicht nur Finanzen brauchst, du investierst auch Zeit. Und weniger Zeit bedeutet mehr Rastlosigkeit. Egal, ob du dich für Motorräder, Turnschuhe oder japanische Comics interessierst, die meisten von uns haben einfach zu viel Zeug, um das Leben in einem gesunden, gemächlichen Tempo genießen zu können. Also soweit sein Einblick. Und es ist schon interessant, es muss uns bewusst sein, jedes Ding, das ich besitze, kostet mich etwas Zeit. Zeit, um es zu finanzieren, Zeit, um es zu beschaffen, Zeit, um es zu lagern, Zeit, um es zu erhalten, Zeit, um es zu benutzen, Zeit, um es dann wieder zu verkaufen oder zu entsorgen. Man denkt nicht so drüber nach, aber es ist so, oder? Das Problem ist, wir haben eben sehr viele Dinge, die das Potenzial haben, uns Zeit zu stehlen. Mein Lieblingsgerät im Haushalt ist ja der Geschirrspüler. Eine Zeitmaschine. Sie schenkt mir Zeit. Wow. Aber die wenigsten Geräte tun das. Die wenigsten Dinge tun das, dass sie mir wirklich Zeit schenken. Und selbst wenn jemand dir was schenkt, kann es sein, dass du verlierst. Weil es dich Zeit kostet. Zeit durch Dinge, die du vielleicht gar nicht brauchst, die du anhäufst. Also wenn du anhäufst, verlierst du. Drum häufe nicht an. Also zweite Sache. Überlege sehr genau, bevor du noch ein Ding anschaffst. Also ganz wichtig ist, denke ich, dass man nicht spontan einfach irgendwelche Dinge kauft, sondern sich das immer überlegt. Und man kann sich fragen, stiehlt mir das Zeit oder gibt mir das Zeit? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidungsgrundlage, ob man etwas anschafft. Für mich ist immer das Paradebeispiel ein Swimmingpool. Wir haben so einen Aufstellpool, den verbindet man mit Ruhe und Entspannung. Ja, für die Leute, die ihn benutzen. Aber weniger für den, der sich darum kümmert, dass alles immer in Ordnung ist beim Pool. Also das ist auch immer so eine Gratwanderung. Und ich muss zum Beispiel sagen, beim Poolbeispiel, meine besten Poolerlebnisse hatte ich immer mit Pools, die nicht mir gehört haben. Und darum kann man auch kultivieren, Dinge zu genießen, bewusst zu genießen, die dir nicht gehören. Und wohin zu gehen zum Schwimmen und zu sagen, voll cool, ich brauche dann nicht mich um den Pool kümmern, sondern ich habe jetzt da eine kleine Gebühr gezahlt, habe das benutzt und bin wieder dahin. Oft sehen wir es nicht so. Wir wollen einen eigenen Pool haben. Aber wenn du dann hast, merkst du, was alles damit verbunden ist. Die ganze Rechnung wird plötzlich präsentiert. Und übrigens, wenn wir auch mehr darüber nachdenken und bewusster Dinge kaufen oder nicht kaufen, ist es auch gut für unsere Umwelt, weil wir einfach weniger Krempel haben, vielleicht mehr Gebrauch kaufen. Und es ist auch weniger Gefahr von Ausbeutung billiger Arbeitskräfte. Ja, bewusster Kleidung zu kaufen, lieber das, was mir wirklich gefällt, was wirklich gute Qualität hat, als einfach immer mehr, mehr, mehr. Und es ist ein Haufen und dann ein Haufen Müll am Schluss. Also das ist auch da mit dabei. Dritte Sache, entsorge, verkaufe regelmäßig Dinge. Ich habe eins vergessen, verschenk auch Dinge. Das kannst du auch machen. Und ich finde es voll cool, dass es im Deutschen das Wort gibt, entsorgen. Genial, oder? Könnte von Jesus kommen. Entsorgen. Ich habe vor kurzem zum Abfallsammelzentrum eine halbe Autoladung hingebracht und es ist so ein tolles Gefühl, dann nach Hause zu fahren mit dem leeren Auto. Entsorgung. Und Jesus lädt dich ein, befreit zu leben. Nicht nur äußerliche Entsorgung, sondern auch innerliche. Wir werden jetzt in Kürze das Abendmahl feiern und da geht es darum, dass Jesus für unsere Sünde starb. Wir gedenken daran. Und er möchte auch den Müll, den Krempel, den wir in uns haben, er möchte auch das rausräumen und uns Frieden schenken von innen heraus. Es ist nicht nur eine äußerliche Aktion. Ich glaube, das gehört beides zusammen, weil es kann sein, dass du Minimalist bist. Das sind Menschen, die wirklich ganz krass an diesem einfachen Lebensstil arbeiten. Nur das Minimum, was ich brauche und trotzdem nicht zur Ruhe kommen. Weil wo ist die Ruhe zu finden? Jesus sagt, komm zu mir, findet Ruhe. Also es ist beides. Lass uns das auch nicht vergessen. Und übrigens, zu entrümpeln ist auch die Chance, Sachen zu entdecken, die tatsächlich noch gut sind, an Wert haben und sie zu verkaufen und auch das Geld zum Beispiel für einen guten Zweck zu geben. Wenn du sagst, eigentlich brauche ich das Geld nicht. Ich habe zum Beispiel einen Griller entdeckt, einen mobilen Griller, habe ich seit ein paar Jahren nicht verwendet. Eigentlich cool, benutze ihn aber nicht. Und ich möchte ihn zum Beispiel verkaufen jetzt für die Aktion mit den Amerikanern. Und vielleicht findest du auch etwas und ich ermutige dich, vielleicht magst du auch was verkaufen. Das ist ein Win-Win. Echt cool. Letzte Sache. Glaube nicht der Propaganda der Werbung. Also Werbung ist letztendlich sehr oft Propaganda, also quasi, wo du eigentlich manipuliert wirst. Und das Ziel ist, dich dahin zu bringen, dass du etwas, das du gar nicht brauchst, plötzlich glaubst, ich brauche das unbedingt. Dann war es erfolgreiche Werbung. Heißt nicht, dass jede Werbung schlecht ist. Wir machen ja auch Werbung. Wir haben gerade vorhin ein Plakat gezeigt und so weiter. Das ist natürlich gut. Ja. Andere würden sagen, es ist christliche Propaganda. Wir sagen, es ist gut, weil wir wollen nicht den Leuten etwas geben, was sie nicht brauchen, sondern wir wollen ihnen etwas geben, was sie brauchen, Jesus. Dass sie kennenlernen, diese Kirche. Und dass sie zu diesem Jesus finden, der sagt, ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dir Frieden geben. Und ich überspringe das jetzt, aber diese Werbeindustrie, das ist schon krass. Die haben es ganz bewusst, das ist nach dem Krieg in den USA entstanden. Nach dem Krieg haben sie gesagt, die Fabriken müssen weiterlaufen. Wir müssen tatsächlich das schaffen, den Leuten immer dazu zu bringen, dass sie sich Sachen kaufen, bevor die alten kaputt sind. Weil früher hat man einfach die Sachen so lange genommen, bis kaputt waren, nichts mehr gegangen ist, und dann haben wir was Neues gekauft. Heute kauft man alles 3-, 4-, 5-fach. Und das hat einfach auch mit dieser Werbemaschinerie zu tun. Und einer, der hat sogar das bezeichnet als das neue Evangelium des Konsums. Die Leute müssen das Evangelium des Konsums glauben. Kannst du nachlesen in dem Buch, voll interessant. Und ich sage aber, glaub dem Evangelium von Jesus. Und was sagt Jesus zu uns heute Morgen? Das Predigt to go, hat sich jemand gemerkt, es ist voll lang. Häufe nicht an. Das ist das, was Jesus uns sagt. Weil er unsere Herzen schützen will, weil er uns Ruhe schenken möchte. Darum sagt er das. Ich möchte schließen mit Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du zu uns auch Dinge sagst, die uns vielleicht aufs Erste nicht so schmecken. Aber ich danke dir, dass du gute Absichten damit hast. Dass du uns nicht etwas rauben willst, sondern dass du uns in die Freiheit und in die Ruhe führen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht anhäufen, sondern dass wir zu weniger ist mehr kommen und dass du diesen Freiraum, den wir schaffen, dass du ihn auch füllst in unserem Leben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.